Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Landwirt Benedikt Bösel. Er ist aus dem Brandenburgischen zu uns gekommen, wo er einen Riesenhof hat, Gut und Bösel. Und schon der Name ist ein Wink dafür, dass da manches anders ist. Benedikt Bösel und seine Mitstreiter legen zum Beispiel viel Wert auf die Beschaffenheit des Bodens. Und da ist in Brandenburg mit seinen Kiefern und seinem Sand eigentlich nicht viel zu holen, aber sie wollen beweisen und sie zeigen auch, dass es möglich ist, auch mit solch widrigen Umständen zu wirtschaften und eben Landwirtschaft zu betreiben. Guten Morgen, willkommen.
Guten Morgen.
Heute Nacht, Herr Bösel, hat es in Berlin ganz gut geplattert nach einer langen Trockenheit, viel geregnet, aber oft ist das ja ein lokales Phänomen, 2 Kilometer weiter ist es anders. Haben Ihre Äcker was abgekriegt?
Leider nein. Ganz, ganz typisch, aber wie Sie es schon gesagt haben, es ist unglaublich regional und es ist schon immer so eine Art Running Gag, dass wenn man auf die Wetter-App guckt, sieht man den roten Punkt und dann kommt die große Regenwolke und teilt sich dann kurz vor dem roten Punkt auf und kurz hinter dem Punkt schließt sie sich wieder. Das heißt, umgeht uns dann einfach.
Und immer bei Gut Bösel ging es vorbei. Also dann ist man, guckt man schon mal frustriert in den Himmel, oder?
Das bleibt nicht aus, gar keine Frage. Wir können so viel versuchen und so gut meinen wie möglich. Wenn die Natur ihre Grausamkeit sozusagen zeigt, dann bist du machtlos, gar keine Frage.
Mhm. Aber ist das so eine tägliche Routine, der Blick zum Himmel und der Griff in die Erde, so die 2 Handbewegungen, Kopfbewegungen, die Sie jeden Tag machen, um zu wissen, was läuft?
Ich glaube, das ist schon ein instinktives Wissen. Ne? Also das heißt, ich muss gar nicht mehr gucken und fühlen, sondern du weißt im Grunde genommen ja tagtäglich, wie die Situation ist. Und manchmal willst du es auch vielleicht gar nicht so genau wissen.
Oh, also Sie haben die Steppe auch schon mal verflucht, trotz aller neuen Ansätze.
Na klar, absolut. Also das ist einfach eine wirklich große Herausforderung und es ist wirklich auch eine Bedrohung, die jetzt nicht nur uns in Brandenburg betrifft, sondern eben uns alle global immer mehr betreffen wird. Die Zukunft des Klimawandels bedeutet immer höhere Unvorhersehbarkeit und darauf müssen wir uns einstellen. Das können gesunde Boden, gesunde Ökosysteme.
Wie man den Boden regenerieren kann, warum das sieht ja aus wie Kraut und Rüben, auch mal ein Kompliment sein kann und wo er seine Anzüge eingemottet hat, die er als Finanzmanager dann doch täglich getragen hat. All das kann uns Benedikt Bösel erzählen, der Landwirt des Jahres hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Jede Liebe zur Landwirtschaft, jede Menge Liebe davon muss man mitbringen, wenn man heute noch Landwirtschaft überhaupt betreibt. Arbeit von früh bis spät, Vorgaben ohne Ende, besonders konventionelle Landwirte hängen an Subventionen wie am Tropf. Und geschimpft wird eigentlich immer über die Degenerierung der Böden, über die Monokulturen, dass wir weniger Fleisch und Milch verbrauchen sollen fürs Klima. Und dann versaut einem der 5. staubtrockene Sommer in Folge auch noch die Ernte. Benedikt Bösel geht trotzdem einen anderen Weg, will Mut machen, hat Freude an der Landwirtschaft und macht einfach anders. Und eines der Lieblingsthemen, das er wortwörtlich jeden Tag neu beackert, das ist der Boden, die Erde nämlich, in der alles wächst. Herr Bösel, was ist für Sie eine schöne Handvoll Erde? Wo möchten Sie so richtig reingreifen?
Also erstmal erkennt man die eigentlich am besten daran, dass man sie gar nicht sehen kann.
Oh.
Das heißt, wir wollen eigentlich nie irgendwo Boden sehen können. Der muss immer bedeckt sein von Pflanzen, auch möglichst ganz viele unterschiedliche Pflanzen, die sozusagen diesen Boden bedecken, auch aktiv mit den Wurzeln im Boden sozusagen am Nährstoffkreislauf teilnehmen, beziehungsweise auch eben Kohlenstoff im Boden über die Photosynthese speichern. Und dieser Boden, der ist dann schön dunkel, der ist kühl, der ist porös. Wenn ich da drüber laufe, laufe ich quasi wie über Wolken. Und auch wenn ich den dann mal riechen würde, dann riecht der wirklich, der riecht fast frisch nach Waldboden. Also es ist eine ganz tolle Sensation, diesen Boden zu erleben.
Die Sensation ist in Brandenburg relativ knapp.
In Brandenburg ist die Sensation relativ hart und trocken und warm, ja, das stimmt.
Ja, aber Sie versuchen da wieder hinzukommen. Also die landwirtschaftliche Revolution, sag ich mal, die findet eine Autostunde ungefähr von Berlin statt. Oft werden sehr, sehr alte Methoden neu ausprobiert, um diesen Boden, der ja auch nicht besser ist als anderswo, um den wieder fit zu kriegen. Wie machen Sie das?
Also was wir im Grunde genommen versuchen, ist eigentlich die getrennten Ökosysteme wieder zusammenzuführen. Das heißt, wir haben vor vielen, vielen Jahren gesagt, okay, unser Fokus in der Landwirtschaft ist Masse und das so günstig wie möglich. Das hat dazu geführt, dass wir heute sehr, sehr günstige Lebensmittel haben, die tatsächlich auch nicht den wahren Preis und die wahren Leistung, aber auch die wahren Kosten der Produktion reflektieren. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass wir die Ökosysteme getrennt haben. Wir haben den Forst und den Wald auf der einen Seite, wir haben den Ackerbau und dann haben wir die Tierhaltung. Und eigentlich versuchen wir mit unserer Arbeit, diese drei Ökosysteme wieder zusammenzuführen. Das heißt, wir pflanzen schmale Baumstreifen, die gleichmäßig über den Acker verteilt sind und dann integrieren wir auch noch die Tiere in den Ackerbau.
Wieso steht die Kuh im Getreidefeld?
So ziemlich genau, außer, also insbesondere wenn sie ausbricht, aber noch besser, wenn das Getreide schon geerntet wurde und unten drunter wir schon mit der Aussaat dieses Getreides im Herbst davor schon eine diverse Mischung von Gräsern und Kleearten mit ausgesät haben, die dann nach der Ernte des Hauptgetreides anfängt zu wachsen, den Boden gleich wieder schützt und dann bringen wir die Tiere nach der Ernte auf diese gleiche Fläche.
Das heißt, sie bringen den Roggen ein, warten ein bisschen und dann hat die Kuh eine neue Wiese, weil da Klee drauf ist,
genau,
statt dass sie das Unkraut umgraben.
Absolut, nachdem wir den Roggen geerntet haben, kommt dann die Kuh sozusagen im nächsten Schritt. Das heißt, die Kuh ist eben nicht keine Klimakillerin, ganz im Gegenteil. Die Kuh ist einer der besten Wege, um eigentlich gegen den Klimawandel vorzugehen, indem sie den Nährstoffkreislauf schließt und die Nährstoffe zurückbringt, die wir über die Ernte für das Essen von Menschen vom Feld runterziehen.
Die Begeisterung für die Kuh, die hebe ich noch mal ein bisschen auf. Das ist ein bisschen längeres Kapitel. Denn wenn Sie jetzt erzählen, Kuh und Klimawandel, Kühe sind unbedingt erforderlich für den Klimawandel, dann so könnte es vielleicht auch ein bisschen verwirren. Erstmal möchte ich noch bei diesen Unterpflanzen bleiben. Also Sie sehen praktisch mit dem Getreide was anderes aus, was dann für die Kühe hinterher Nahrung ist und nutzen die Wiese doppelt, statt dass sie brach liegt. Das ist letztlich eine ganz alte Technik.
Unbedingt.
Warum macht das keiner mehr gemacht?
Naja, also man muss zuerst mal sagen, dass die Landwirte und Landwirtinnen eigentlich die sind, die heute wirklich in einer, wie Sie es gerade auch anfangs schon beschrieben haben, wirklich in einer ganz, ganz schwierigen Situation sind. Die haben immer das gemacht, was wir von denen wollten. Wir wollten günstige Lebensmittel und das so einfach wie möglich und Masse. Das heißt, die wissenschaftliche Ausrichtung, die Technologieentwicklung, die Bildung und Ausbildung, der Zugang zu Land, die Subventionierung, die Politik war ausgerichtet auf Masse und günstig. Und die Landwirte und Landwirte sind dem gefolgt. Sie haben weiter investiert, sie haben sich spezialisiert, was eben häufig dazu geführt hat, dass sie heute eben auch verschuldet sind und Gefangene dieser Systeme sind. Und das ist das Problem. Wir haben die Landwirte und Landwirte in unglaubliche Abhängigkeiten bekommen. Und da jetzt rauszukommen und einfach mal ein bisschen mehr Tierwohl oder mal ein bisschen mehr Biodiversität, ohne dass das auch jemand bezahlen könnte oder würde, das ist die große Herausforderung. Das heißt, einfach mal so sagen, warum machen das nicht alle? Warum macht man das nicht einfach? Naja, weil die Landwirte und Landwirte unglaublich viel zu tun haben, unglaublich unter Druck stehen, riesen Risiken mit sich tragen und aktuell wirklich auch ganz schwierig nur eigentlich Geld verdienen. Das heißt, die Transformation, die Veränderung, die wir brauchen, um es für den Klimawandel bereit zu machen und darauf vorzubereiten, kann nur mit den Menschen geschehen, die Wertschätzung für die Landwirte wieder aufbringen müssen und auch verstehen müssen, dass die Landwirte all das ja für uns immer schon leisten.
Und Ihr Hof, ein Riesending, also 3000 Hektar, sind glaube ich so groß wie 5000 Fußballfelder. Monaco, das Fürstentum passt da mehrfach rein. Zwei Drittel ist Forst und ein Drittel ist Landwirtschaft. Heißt das, wenn das eine nicht funktioniert, so gut in einem Jahr wegen Trockenheit, fängt es das andere ab?
Das war früher tatsächlich so. Das hat sich aber dann mit dem Jahr 2017 oder Ende 2017 halt im Grunde genommen verändert. Wir haben in Brandenburg über 70% Kiefermonokultur. Diese Bäume werden die nächsten 10 bis 15 Jahre nicht überleben. Überhaupt gar keine Chance. Wir haben drastisch fallende Grundwasserspiegel. Wir haben diese sandigen Böden. Die Kiefer ist ein Flachwurzler. Der pH-Wert auf dem Boden ist irgendwie 3,4, 3,5, 3,6, also extrem sauer. Dort wächst einfach nichts. Und diese Bäume als Monokultur, als Reinkultur sind einfach nicht in der Lage, mit der Zukunft umzugehen.
Das heißt, die Forstwirtschaft nützt Ihnen profitmäßig nicht viel.
Die Preise waren jetzt mal wieder gut, sind jetzt aber wieder runtergegangen und werden auch erstmal wieder unten bleiben.
Denn auf dem Boden kriegen Sie ja keine Buchen groß, oder?
Naja, wenn man sich Zeit nimmt, ca. 150 bis 200 Jahre, dann kriegt man das schon hin. Aber es ist in der Tat, wir können jetzt darüber spaßen, aber die Frage der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, ist in Deutschland ein Riesenproblem und wir müssen ganz dringend auch da unsere Philosophie verändern. Wir müssen die Ökosystemleistung des Waldes wieder auch quantifizierbar und monetarisierbar machen, damit Landwirte und Landwirte bzw. Förster und Försterinnen in der Lage sind, resiliente, diverse Mischwälder anzulegen.
Und zum Agroforst gehört auch, dass eben ihre Felder durchzogen sind von kleinen Reihen mit ja, Apfelbäumen, Pflaumenbäumen, womit man Hecken pflanzen kann und eben auch diese Technik der Unterpflanzung. Das gehört alles zusammen zu diesem Agroforst, den Sie betreiben und publik machen wollen dazu.
Genau, absolut. Also Agroforst ist wirklich die Kombination einfach von der Landwirtschaft und der forstwirtschaftlichen Nutzung auf der gleichen Fläche. Das heißt, heute gucken wir Landwirtschaft an, das ist horizontal, Monokultur, eine Ernte im Jahr. Durch das Integrieren von schmalen Baumstreifen kommen wir auf einmal in die Vertikale. Das heißt, wir haben nicht nur eine Ernte, sondern wir haben mehrere Ernten auf der gleichen Fläche im gleichen Jahr. Insbesondere, wenn wir in diesem Zyklus noch die Kühe kombinieren. Und diese Agroforststreifen, je nachdem, wie sie eben aufgebaut sind, haben ganz hohe Ökosystemleistungen.
Winderosion, Wassererosion. Aber wäre es nicht praktischer, im fünften Sommer Trockenheit in Folge, wenn Sie damit Erfahrung gemacht haben, wäre es nicht praktischer, man verlegt sich gleich auf Mittelmeerpflanzen, die das abkönnen?
Ob das praktischer wäre, das müsste man testen. Das machen wir durchaus. Also die Natur ist sozusagen nicht durch Ländergrenzen eingeschränkt, sondern die Natur gibt aus dem ökologischen Kontext vor, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist genau das, was wir mit unserer Stiftung versuchen zu untersuchen, um zu gucken, welche Pflanzen, welche Bäume, welche Sträucher können wie wachsen, welche Ertragspotenziale mit sich bringen. Und wie lassen die sich in ein auch mechanisierbares, skalierbares System sozusagen übersetzen, mit der wir über die Nutzung Boden aufbauen, Biodiversität aufbauen können, aber eben auch hochwertige Lebensmittel produzieren können.
Ein Labor ist das große Gut, Gut und Bösel eben auch. Benedikt Bösel betreibt es zusammen mit seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen und ist heute unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. 1984 geboren in München und im Rheinland aufgewachsen. Sie waren eine Zeit lang in Ihrem Leben auch mal Finanzmanager. Hatte eigentlich die Familie überhaupt irgendwas mit Landwirtschaft zu tun?
Naja, also meine Familie hatte deutlich mehr mit Landwirtschaft zu tun, als ich als Finanzmanager durchgehen würde. Also das ist zwar immer eine schöne Geschichte. Ich habe als 22-Jähriger angefangen, in der Bank zu arbeiten und habe da hauptsächlich PowerPoint-Präsentationen gemacht.
Aber verdienen tut man besser als in der Landwirtschaft.
Bis dann ein Jahr danach die Finanzkrise kam. Ja, verdienen tut man auf jeden Fall besser als in der Landwirtschaft. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, ich habe damals auch tatsächlich wahrscheinlich mehr verdient, als ich heute verdiene.
Gab es ein Schlüsselerlebnis, dass Sie das nicht mehr wollten?
Also ich meine, ich bin halt bei uns auf dem Betrieb groß geworden. Ne? Kurz nach der Wende war ich 8 und habe dann irgendwann meine komplette freie Zeit irgendwie in Madlitz verbracht und irgendwie in der Natur verbracht. Ich habe alles an Tieren großgezogen. Das war immer, die Natur war immer mein Ort. Und ich habe tatsächlich einen besonderen Moment erfahren können, einfach dadurch, dass ich halt in dieser Finanzkrise, die dann 2007, 2008 im Grunde genommen kam, so jung war und dann im bankinternen Team war, dass die Bank im Grunde genommen dann nach der Pleite zerschlagen hat. Mhm. Das war für mich ein absoluter Schlüsselmoment, weil du natürlich auf einmal Menschen kennenlernst, wenn nicht alles gut ist und immer dann alle nett sind, sondern wenn es mal wirklich blöd wird und wenn es mal wirklich schwierig wird. Und dann siehst du Menschen halt auf einer ganz anderen Ebene. Du lernst Menschen anders kennen und wie dann auch über andere Menschen gesprochen wird und wer irgendwas ausgebockt hat und wer es ausbaden muss. Also, und da war mir klar, okay, wenn du mal die Chance hast, wenn du mal Verantwortung für Menschen übernimmst, dann machst du es einfach anders.
Und Sie sind dann zu dem Hof gekommen, also es ist ein elterlicher Hof gewesen, ein großer Betrieb und es war ja dann doch sehr solide fundiert, also nicht nur der kleine Junge, der jede Kaulquappe großgezogen hat, sondern Sie haben nochmal richtig Agrarökonomie studiert, also das war dann ein Wunsch, der auch auf festem Boden stand und nicht nur der Finanzheini, der mal kurz in Agro macht.
Naja, also wie gesagt, als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich 22, dann kam die Finanzkrise, dann habe ich insgesamt in dem Bereich 3 Jahre gearbeitet, dann habe ich einen Master in Berlin gemacht in Agrarökonomik, was jetzt rückwirkend eher ein Laberfach ist, als da jetzt technisch wirklich was mitzunehmen. Es war aber trotzdem ganz interessant und dann habe ich 3 Jahre nochmal in einem Immobilienunternehmen gearbeitet, eine Restrukturierung gemacht und danach mich 2 Jahre mit Startups im Agrarbereich, in der Umwelttechnologie sozusagen beschäftigt und habe eigentlich erst über die Arbeit mit den Startups im Agrarbereich gemerkt, welche Herausforderungen ich dort zu Hause auf dem elterlichen Betrieb habe und was es auch für Chancen gibt, Dinge eben zu verändern und wie wichtig diese Veränderung auch ist.
Ich habe in Ihrem Buch Rebellen der Erde erstmal gelesen, dass Sie eigentlich so den schick designten, durchdigitalisierten Hof wollten, wo die Drohne Bescheid sagt, wie der Weizen steht und die Kuh digital vermeldet, was sie noch alles im Futter braucht. Und also so richtig mit viel Geld und mit viel Technik. Und ich weiß nicht, ob der Bauer dann da im Wohnzimmer sitzt und seine Systeme steuert.
Ein Tablet, aber ja klar.
Es war ein bisschen anders, als es heute ist.
Ja, in der Tat. Ich kam eben aus diesem sehr technologisch geprägten Umfeld, eben mit Startups und großen Landmaschinenherstellern und alles irgendwie digital und innovativ und technisch und dachte, okay, das ist die Zukunft, ganz klar. Und habe dann einfach gemerkt, dass ich mich da so unendlich hätte verschulden müssen, um das überhaupt aufzubauen. Und all dieses Geld, all die Aufmerksamkeit wäre gar nicht in die Basis meines Wirtschaftens eigentlich geflossen, sondern eben in Technologie, in Dinge, die ich gar nicht essen kann, die ich nicht nutzen kann, die für mich gar keinen Wert bringen. Und habe ich gemerkt, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich an meinem Standort brauche. Denn was ich brauche, ist Flexibilität, Resilienz, Anpassungsfähigkeit, Diversität. Das sind die Themen. Ich muss reagieren können.
Aber wann haben Sie gemerkt, dass die Drohne nicht die Lösung ist?
Also ich habe tatsächlich das, also wir waren sehr, sehr weit, auch mit einem der größten Landmaschinenhersteller der Welt, das gemeinsam eben zu machen und haben dann schon über die ersten irgendwie Ideen gesprochen, was man umsetzen könnte. Und das war dann wieder so eine ganz klassische Frühjahrestrockenheit, die wir in Brandenburg eben ganz häufig haben und bin dann nach diesem Gespräch raus auf unser größtes Feld, das hat über 80 Hektar, also 150 Fußballfelder, riesig. Und das war halt einfach in dieser wichtigsten Vegetationsphase, alles braun, gelb, kein Insekt geflogen, kein Geräusch, das war einfach furchtbar und ich dachte, das ist der völlig falsche Weg. Und dann habe ich komplett neu versucht, irgendwie Wege zu finden, weil ich ja gar nicht mehr wusste, was mache ich eigentlich jetzt. Ne?
Mhm. Aber das ist so ein Punkt, wo sich ein Leben ja auch schneidet. Ne? Entweder ich mache es anders oder ich lasse es sein. Gab es die Überlegung auch mal, also wenn man da steht auf seinem Acker und die Sonne einem alles wegbrennt, man kann auch verzweifeln.
Absolut, absolut. Das ist, glaube ich, auch heute eine Sache, die mich total stark irgendwie auch bewegt. Ich habe halt immer mehr gemerkt, wie ich nur meine Zeit verbringe, über Dinge nachzudenken, die ich selber nicht beeinflussen kann. Das Wetter, die Politik, viele andere Sachen. Und das hat den Kreislauf für mich immer düsterer und trauriger und eigentlich ja ohnmächtiger gemacht. Bis ich dann angefangen habe, wirklich Pioniere und Vordenkerinnen auf der ganzen Welt zu finden, die eben Landwirtschaft auf einmal ganz anders gemacht haben. Also tatsächlich seit vielen Jahren ganz anders gemacht haben, weil sie die Gesundheit des Bodens und die Gesundheit des Ökosystems in das Zentrum gestellt haben und damit unglaublich erfolgreich waren. Und als ich das entdeckt habe, wurde mir auf einmal klar, das ist es, das ist meine Aufgabe, weil das war eben gar nicht bekannt. Niemand hat das in Deutschland gemacht, also wenige haben das in Deutschland gemacht und ich wusste, das hat aber ganz viele Lösungen. Und als ich das erkannt habe, hat sich mein ganzes Leben natürlich auf einmal verändert.
Zum Teil mit ganz alten, zum Teil mit ganz neuen Techniken. Ihr Hof ist auch sowas wie ein Labor, also steckt auch Forschung mit drin, wird von der Forschung begleitet, wird auch vom Bundesministerium für Landwirtschaft gefördert. Heißt das, Sie machen auch so ein bisschen oder in gewissem Rahmen Try and Error, dass Sie auch mal sagen, okay, das funktioniert, können wir weitergeben, könnte auch woanders funktionieren und das war wunderbar gedacht, funktioniert aber nicht?
Ja, na klar, unbedingt. Also wir müssen einfach wahnsinnig viel wagen und ausprobieren und damit auch immer die Gefahr laufen, dass etwas schiefläuft. Wenn wir nicht genug Risiken annehmen und nicht scheitern, dann haben wir nicht genug ausprobiert.
Beispiel, wo was schiefgegangen ist, wo Sie dachten, ah, müsste eigentlich klappen und dann voll gegen die Wand.
Es gibt ein sehr, sehr klares und allerbestes Beispiel. Wir haben damals unsere ersten syntropischen Agroforstsysteme angelegt. Das war im Herbst 2019. Und Ernst Götsch, ein Pionier aus der Schweiz, der in Brasilien diese Themen umsetzt, hat uns gesagt, ihr dürft keine Bäume einkaufen, also keine Fruchtbäume, Pflaumen, Äpfel, Birnen von der Baumschule, sondern ihr müsst alles durch Saat pflanzen, also Kerne.
Umständlich.
Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Wir pflanzen natürlich hier Riesenbäume, ich will ja was sehen. So, diese Bäume haben keine Überlebenschance. Heute machen wir alles nur noch über Kerne, über Saatgut, denn der Baum muss mit dem Mikrobiom dort, wo er sozusagen, der Kern muss mit dem Mikrobiom dort, wo er lebt, selber entscheiden, ob er dort pflanzen und wachsen will. Und nur dann wird er es wirklich auch schaffen auf die nächsten Jahrhunderte im Grunde genommen.
Das heißt, der Apfelbaum aus der klassischen Baumschule hat versagt, weil er mit dem Sand nicht klargekommen ist, oder was war das?
Genau, der Sand ist ein Thema. Ja. Das andere ist aber, dass der Baum klassischerweise in einem viereckigen Anwuchstopf ist, in dem die Wurzeln anfangen zu kreiseln und in dem Substrat ist meistens ja auch Torf drin. Das heißt, die Wurzeln haben dort alles, was sie brauchen, von Feuchtigkeit über Nährstoffen. Das heißt, wie wir Menschen, wenn wir alles haben, werden wir faul. Das ist bei den Wurzeln auch so. Und was wir brauchen, sind Wurzeln, die nach unten wachsen, die tief in den Boden gehen, die Feinwurzeln ausprägen. Denn der Fokus des Baumes muss nach unten in die Wurzel, in den Boden sein und nicht nach oben.
Und dann der Gedanke, wer es im brandenburgischen Sand schafft, schafft es überall, auch als Baum.
Das unbedingt, aber Bäume sollten im Grunde genommen auch am besten nicht ausgepflanzt werden. Also von daher, das muss auch wie alles in der Landwirtschaft immer vom regionalen ökologischen Kontext ausgedacht werden.
Der Landwirt, Landwirt des Jahres sogar. Benedikt Bösel ist heute unser Gast. Und Herr Bösel, wir wollten unbedingt noch über rotierende Rinderherden sprechen. Wer rotiert und warum?
Unsere Kühe rotieren und das machen wir aus folgendem Grund. Es geht zurück eigentlich auf die Arbeit von Alan Savory aus Südafrika, der eben gezeigt hat, dass die Tiere ein ganz wesentlicher Treiber, also der Motor sind von Photosynthese. Und Photosynthese ist sozusagen die Antwort der Natur, um Kohlenstoff im Boden zu speichern, die Antwort der Natur, um den Wasserzyklus wieder aufzubauen. Und das können wir über die Tiere steuern, indem wir sie sehr, sehr eng zusammenstellen bei uns auf der Weide und jeden Tag bis zu 4-mal eine neue kleine Fläche geben. Das heißt, die sind immer in Bewegung und kommen dann das Stück, das sie sozusagen begrast haben, ganz lange auch nicht mehr zurück. Und was dann passiert ist, dass die Kühe eben nur die Spitzen abfressen, also vielleicht die Hälfte, ein bisschen mehr, und die Pflanzen nach diesem Biss noch so viel Photosynthesepotenzial übrig haben, weil sie eben noch Blattmasse haben, dass sie auf diesen Schock mit Wurzelwachstum reagieren. Und das ist genau das, was wir brauchen, um Kohlenstoff und Humus aufzubauen, Wurzelwachstum und Pflanzen, die in die Bewegung kommen, in das Wachstum kommen. Und dafür sind die Kühe das beste Instrument.
Also wer die Wiese nicht kahl frisst als Kuh, sorgt dafür, dass die Wiese länger hält, besser wird, vielfältiger wird und auch grün bleibt, schlicht und einfach.
Absolut,
ja. Genau. Gut, ich wollte nur wissen, ob ich das verstanden habe.
Wunderbar.
Ihre Rinder sind immer draußen, auch bei minus 10 Grad. Kommt ein bisschen herzlos vor.
Ich bin selber jahrelang eine Kuh gewesen, deswegen kann ich das sozusagen
spreche
ich da aus Erfahrung. Nein, also den Kühen geht es optimal. Man kann, insbesondere wenn man Tiere kennt und wenn man auch die eigenen Kühe kennt, kann man das sehr, sehr gut einschätzen. Die Kälte ist für die Tiere gar kein Problem. Was für sie eher eine Schwierigkeit ist, ist die Hitze und die starke Sonneneinstrahlung. Aber auch da können wir aufgrund der schönen Strukturen in Brandenburg mit alten Söllen und auch Windschutzstreifen eben sehr gut agieren, dass wir denen Zugang geben zu Schatten, und dann kann man damit eigentlich sehr, sehr gut arbeiten. Aber ich muss wirklich sagen, die Kühe sind einfach die unglaublichsten Lebewesen und unglaublich intelligent, sensibel. Die haben eine große Sozialstruktur, und mit denen zu arbeiten ist wirklich also ein ganz besonderes Privileg.
Ihre Sorten sehen sehr wehrhaft aus. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ich habe sie mir auf dem Bild mal angeschaut. Riesenhörner. Mhm. Wenn ich mich da auf die Wiese verirren würde ohne ihre Begleitung, käme ich heil wieder runter oder kriegte ich Ärger?
Kommt auch an, wie sie sich da verhalten.
Still und leise.
Ja, dann haben sie vielleicht eine Chance. Nein, aber wir haben in der Tat, das sind Salaire-Rinder, das ist eine ganz alte französische Rasse. Es gibt, glaube ich, auch nur 200.000 auf der Welt. Mhm. Und die sind tatsächlich total, also sind nicht so überzüchtet. Das heißt, die haben sehr starke Instinkte, tolle Mutterinstinkte auch. Das heißt, sie sind wehrhaft, sie gucken dich auch an, sie lassen dich auch wissen, dass du besser aufpassen sollst. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt, denn wir haben wahnsinnig viele Wölfe bei uns in der Region, und diese Salaire-Kühe sind sozusagen für uns die Bodyguards.
Da traut sich der Wolf nicht ran.
Nee.
Man staunt, Herr Bösel, also dass Sie Rinder lieben, ist wirklich deutlich geworden, aber man traut, dass Sie der Kuh auch im Hinblick auf eine regenerative Landwirtschaft solch einen Wert beimessen. Warum ist das so? Wir sollen doch alle weniger Fleisch essen möglichst und Kühe sollen weniger in die Atmosphäre pupsen. Also warum ist das so, dass Sie sagen, regenerative Landwirtschaft, da gehört für mich die Kuh, das Rind dazu?
Also für mich gehört in jeder Landwirtschaft, egal wie sie jetzt genannt wird, die Kuh dazu. Es gibt ganz unterschiedliche Ebenen der Betrachtung. Zum einen ist es so, dass wenn wir für den Menschen Lebensmittel produzieren, entnehmen wir mit der Ernte Nährstoffe vom Boden. Und diese Nährstoffe müssen zurückgeführt werden. Und es gibt nur zwei einzige Varianten, wie wir das machen können. Es gibt den Weg der Synthetik, das ist Stickstoffdünger, der eben, wenn er zu intensiv angewendet werden würde, das Mikrobiom, also die Bodenlebewesen, angreift, was dazu führen kann, dass die Pflanze krank wird und entsprechend dann anfälliger wird auf Insekten oder Pilze oder, worauf man wieder mit Synthetik reagieren muss. Dieser Weg ist der eine. 95% der Landwirtschaft wird wahrscheinlich mehr oder weniger, der großen industriellen Landwirtschaft wird so betrieben. Und der andere Weg ist der Weg der Biologie. Wir arbeiten mit Untersaat, mit Zwischenfrüchten, mit Kompost oder mit eben Rindermist unter den Rindern, die selber sozusagen draußen die Nährstoffkreisläufe für uns schließen. Das heißt, hier reden wir auch über Abhängigkeiten, hier reden wir auch über ökonomische Schwierigkeiten der Landwirte und Landwirtinnen, die auf die Synthetik angewiesen sind.
Zitat Bösel, wir sollen alle wieder Fans von Kuhscheiße werden. Einmal darf ich
unbedingt.
Das. Ja, andererseits, ich meine, ihr Gut global betrachtet ist natürlich ein Kleinstflecken Erde, indem man versucht, Dinge zu realisieren, anders zu machen, weiterzugeben. Wenn ich so die großen Rinderherden anschaue, die in Südamerika für unsere Steaks sorgen, dann leuchtet mir das schon ein, dass die für die Atmosphäre eine Belastung sind und die Kuh nicht unbedingt der Schlüssel für alle Lösungen.
Doch, die Kuh ist in der Tat der Schlüssel. Denn die Kuh hat auch über die Art und Weise, wie sie in das Ökosystem einwirkt, wenn sie so einwirken darf, wie sie soll, eben trägt sie dazu bei, dass eben der Wasserzyklus sozusagen in Gang kommt, über die Kühlungseffekte des Grünlands, des des Wachsens sozusagen der Fläche, die sie begrast, auch über das Wachstum des Grases eben auch Kohlenstoff im Boden speichert. Das Problem bei dem Thema Kuh, wenn wir darüber sprechen, ist nicht die Kuh, sondern ist das Haltungssystem. Das Haltungssystem haben wir als Mensch entwickelt. Und das Problem bei dem Haltungssystem ist, dass wir beispielsweise in Südamerika sehr diverse Wälder roden, um dort Futter anzubauen, das auch Menschen essen könnten, wir das aber der Kuh geben. Das heißt, wir importieren Futter und geben das einer Kuh, die im Stall steht, was dazu führt, dass die Kuh zwar schnell fett wird oder viel Milch gibt, aber am Ende haben wir die Nährstoffüberschüsse, die bei uns im Grundwasser landen. Das Problem ist die Haltungsform.
Das Ökosystem durcheinander gebracht und macht jetzt die Rinder dafür verantwortlich sozusagen.
Absolut.
Ja.
Und es ist natürlich auch ein super Marketinginstrument, um alternative Produkte zu verkaufen, die im Grunde genommen auch keinen großen ökologischen Mehrwert leisten.
Sprich gezüchtetes Fleisch, was keins ist.
Absolut.
Ein Vegetarier wird bei ihm auf dem Hof aber nicht glücklich, oder?
Doch, wir haben sehr viele vegan ernährende Menschen, auch Vegetarier und Vegetarierinnen. Und auch das ist total wichtig und auch für uns total wertvoll, denn das sind Menschen, die zeigen, dass man sich einsetzen kann, dass man über seine Kaufentscheidung eben auch Impulse bringen kann in die Wirtschaft, in die Politik. Und das ist das, was wir versuchen. Es geht nicht Fleisch gut oder böse, es geht darum zu sagen, welche Art von Fleisch, wie wird das Tier gehalten und welchen Einfluss hat die Haltung auf das Ökosystem.
Man kann bei Ihnen auf dem Hof auch Rindfleisch kaufen, selbst geschossen.
Mhm.
Wie erschießt man ein Rind, das man als Kälbchen großgezogen hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche da auch tatsächlich häufig mit Menschen zu sprechen. Wir machen ja auch irgendwie viele Hoftouren oder haben eben häufig Gäste da. Ich bin damit groß geworden. Für mich ist es ganz natürlich. Und wirklich, für mich sind die Tiere wie meine Familie. Da können Sie meine Freundin fragen oder unsere Kinder, die sind...
Die erschießt man nicht.
Die Tiere, stimmt. Gut, interessanter Gedanke. Nein, aber die Tiere sind einfach wirklich Teil der Familie und das ganze Leben, das ganze Arbeit mit dem Tier ist danach ausgerichtet, dass es dem Tier so gut wie nur irgendwie möglich geht. Und du hast Riesenfreude daran. Aber gleichzeitig ist auch das Entnehmen, also das Schießen auf der Weide, das Töten des Tieres eben Teil dieses Kreislaufs. Und ich habe trotzdem, auch wenn ich das Tier liebe, auch wenn ich so einen Respekt vor dem Tier habe, danach wahnsinnig Freude an dem Genuss dieses Produktes. Es ist ein unglaublich wertvolles, wichtiges und toll schmeckendes Produkt. Und da versuchen wir über unseren Online-Shop auch Menschen halt teilhaben zu lassen, denn die Vermarktung ist auch eine große Herausforderung.
Also es ist der schmerzloseste Tod, weil ein Tier eben innerhalb dieses Hofkreislaufs, sie müssen von dem Hof ja auch leben, sterben muss?
Absolut. Ich meine, diese Tiere sind als Gruppe, die werden nie getrennt. Die Kälber, also die Tiere bei uns kommen dort auf die Welt, die sehen nie in ihrem Leben einen LKW, die sehen nie in ihrem Leben irgendwie einen Anhänger. Das Einzige, was die sehen, ist Gräser, Kräuter, Leguminosen. Die kriegen nie Kraftfutter, alles Futter ist nur von uns. Und die werden dort groß, immer im Familienverbund. Und dann zum Ende, ich sag mal mit 24, 25, 26 Monaten, kommt es eben dann so weit, dass ich die mit dem Gewehr schieße auf der Weide. Die haben überhaupt gar keinen Stress, wissen einfach auch gar nicht, was passiert. Es fällt ein Schuss, die fallen in der Sekunde tot zusammen.
Mhm.
Und die anderen Kühe drumherum.
Also wenn dann so, das ist ihre Maxime.
Naja, ich sag mal so, es ist ganz wichtig zu sagen, ne, die Landwirte und Landwirte, das kann natürlich auch nicht jeder einfach so auf einmal machen. Wir hatten die Chance, das jetzt zu machen, weil wir die Kühe eben, ich habe damit 2019 neu angefangen.
Mhm.
Aber es ist natürlich so sensibel das Töten sein kann, so respektvoll, so würdevoll Töten sein kann, ist das für mich die würdevollste Art.
Ich rede jetzt mal nicht mehr von der lebendigen Kuh, sondern vom Braten, vom Steak, von der Beinscheibe. Gehört zur Philosophie nicht auch die harte Wahrheit, dass Essen, das Fleisch zu billig ist? Ich habe mir mal erlaubt, bei Ihnen so einen Überschlag zu machen. Kilo Rindfleisch, So bei 25 Euro sind sie, das können sich viele schlicht und einfach nicht mehr leisten. Das heißt, der Wunsch nach einer besseren Produktion hat auch zur Folge, dass die bessere Produktion für alle nicht mehr möglich ist zu genießen.
Das würde ich nicht unbedingt so sagen. Also was man natürlich beobachten muss und auch feststellen kann, ist, dass natürlich das Fleisch, das wir im Supermarkt kaufen können, unglaublich subventioniert ist. Und dass das Fleisch, das aus allermeisten Situationen aus Haltungssystemen kommen, wo wir höhere externe Kosten produzieren als Wert generieren. Das heißt,
die nicht eingerechnet werden.
Die nicht eingerechnet sind. Das heißt, das, was wir da an den Preis sehen, ist absolut realitätsfern. Es hat gar nichts damit zu tun, was dahinter steckt an Arbeit, an Aufwand, an Risiken. Und das ist eigentlich das große Problem. Wir reden über die Transformation, wir reden über Ernährungssysteme. Und am Ende des Tages haben wir im Supermarkt die Produkte, die mit Abstand den schlimmsten Einfluss haben, sind die allergünstigsten. Und die Produkte, die einen guten Einfluss haben auf das Ökosystem, auf die Menschen, auf die Tiere, auf alle, haben den hohen Preis.
Heißt und das aber ist unser auch Wirtschaftssystem. Ein Rindfleisch vom Gut und Böse kann man sich 2-3 Mal im Jahr leisten und mehr nicht. Also ist die Tendenz, also das, was wir dann doch daraus ziehen müssen, weniger und ist mehr und eben auch seltener?
Naja, man muss auch sagen, man kann hier nicht sozusagen das eine Fleisch mit dem anderen Fleisch vergleichen. Das ist qualitativ.
Darauf halten Sie raus.
Hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein komplett anderes Produkt. Das ist einfach so. Das muss man wissen. Und am Ende des Tages ist das natürlich eine große Frage und auch eine wichtige Frage, denn Sie haben vollkommen recht. Viele leben in einer Lebensrealität, wo sie sich eben nicht nur dieses oder jenes Fleisch oder unser Fleisch leisten können. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es nicht in den Schuhen und in den Händen der Landwirte und Landwirtinnen alleine liegt, sondern wir müssen auch die großen strukturellen Systeme verändern in Bezug auf die Bildung, auf den wissenschaftlichen Fokus, die Subventionierung, die Technologie, um die Landwirtschaft und die Ernährungswende zu befähigen.
Eine Sache sollten wir noch ansprechen, Herr Bösel, die einen erstaunt, wenn Sie so all die Probleme der globalen Welt gleich mitskizzieren und gleich versuchen, in Ihrem großen Hof, der natürlich trotzdem noch ein kleines Biotop ist, das anders zu machen. Sie sagen, 2035 ist Landwirt ein absolut toller, gesuchter, cooler Beruf. Ich gucke auf die Wettervorhersagen, die Probleme der Böden, die Überbevölkerung und die Ernährungskrise und kann mir das schwer vorstellen. 2035, was muss da passieren, damit das klappt?
Naja, es ist heute schon so. Es ist heute schon der wichtigste und schönste und coolste Job, den man machen kann. Genau, also in meinen Augen auf jeden Fall. Ich glaube, bis 2035 haben es nur alle anderen Menschen auch verstanden. Und ich glaube, das ist genau das, was wichtig ist. Die Landwirtschaft ist der mit Abstand bedeutendste Hebel, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Natürlich Klimaanpassung, aber eben auch Biodiversität, Gesundheit, Entwicklung ländlicher Räume, insbesondere auch in weniger entwickelten Ländern, Themen wie Chancengleichheit und Bildung. Das alles ist die Landwirtschaft und die Landwirtschaft ist gleichzeitig der Ort, wo wir wirklich noch Mut haben können und Hoffnung haben können. Und das wird sich immer weiter ausbreiten, weil insbesondere auch Menschen in den Städten, junge Menschen, immer mehr merken, wie schlimm sich das Klima verändert, wie wenig in der Politik passiert, wie wenig auch passieren kann. Und diese Menschen werden nach Antworten suchen, die werden aktiv werden wollen, die werden ins Machen kommen wollen. Und das kannst du in der Landwirtschaft jeden Tag mit den Händen, mit dem Geist, mit den Fähigkeiten, die du mitbringst, an einer besseren Welt arbeiten. Das heißt, die Landwirtschaft wird einen ganz großen Zulauf an Leuten erfahren, die Lust haben, die Welt schön zu machen.
Das ist auch die Hoffnung für die eigenen Kinder, die da mal reinwachsen sollen?
Boah, als Sohn, der auch immer das Gefühl hatte, er muss seinen Eltern möglichst gut gefallen, wünsche ich mir von meinen Kindern nur, dass sie Humor haben und den Rest sollen sie selber entscheiden. Aber natürlich freue ich mich, wenn sie das machen wollen würden.
Fahren die schon Trecker?
Unser Sohn Rudi ist 4 Wochen und meine Tochter Quincy ist 2 Jahre.
Das ist noch ein bisschen früh.
Aber die erkennt schon zumindest einen Trecker, das gefällt mir natürlich auch.
Sie selber haben natürlich auch eine Außenwirkung, strahlen große Begeisterung aus, aber vermarkten natürlich auch viel. Sie haben ein Buch geschrieben, Sie halten Vorträge, jetzt gibt es eine Fernsehserie. Kommen Sie eigentlich noch dazu, jeden Tag auf dem Acker was zu machen?
Ja, also durchaus. Ich meine, man sieht halt irgendwie Dinge, die jetzt irgendwie links und rechts passieren. Aber das ist zum einen 6 Jahre Arbeit, die dahinter steckt, die das dazu gebracht hat, dass das so jetzt kommen kann. Und vor allen Dingen einfach sind wir ein Riesenteam und ich habe eine Familie, die hinter mir steht und unglaublich tolle Menschen, die mit uns an diesen Themen arbeiten und ich halte sozusagen den Kopf hin, damit die anderen in der Lage sind, die tollen Dinge umzusetzen, an die wir glauben.
Er hält den Kopf hin. Der Kopf, das Gesicht sieht aber im Moment sehr fröhlich aus. Benedikt Bösel, der Landwirt des Jahres 2022, beseelt von dem Gedanken, dass man Landwirtschaft anders machen kann und dass sie dann auch im trockenen Brandenburg funktioniert. Er sitzt mir hier gegenüber, Hemd braun gebrannt, Baseballkappe falsch rum. Eine Zeit lang in seinem Leben, die schon eine ganze Weile zurückliegt, gefühlt vielleicht noch länger, hat er Anzüge getragen und Schlips als Finanzmanager. Wo sind die Anzüge denn auf dem Hof eingemottet?
Die habe ich eigentlich teilweise immer noch und ziehe die eigentlich zu jedem Anlass an, insbesondere wenn meine Eltern uns einladen für einen Drink. Nein, also es ist selten geworden tatsächlich, dass ich die trage. Gut, bei Hochzeiten oder sowas kommen die noch mal raus. Aber es ist auch, ich finde es auch ein schönes Kleidungsstück, ehrlicherweise. Deswegen, ich bin auch dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, auch wenn ich irgendwie suchender war. Aber es ist irgendwie, ist auch eine Bereicherung.
Aber Arbeitskleidung sind Sie nicht mehr und wahrscheinlich irgendwo eher in der hinteren Ecke. Heute ist Sommeranfang. Was steht noch? Ja, heute ist Sommeranfang. Was steht bei Gut und Bösel denn aktuell gerade an?
Wir haben gerade die Heuernte abgeschlossen und bereiten uns jetzt auf die Ernte vor. Das heißt, unsere Landwirte, die werden jetzt die nächsten Tage dann nochmal in Urlaub. Die Kühe sind kräftig am Humus aufbauen und Biosität aufbauen. Und im Agroforst sind wir gerade dabei, die Systeme zu pflegen und uns vorzubereiten. Auf den Winter, wo wir eine riesen Pflanzung vorhaben. Und ansonsten steht bei mir zu Hause insbesondere auch der Umzug bevor. Also ein weiteres Großprojekt.
Wollen Sie Martlitz verlassen?
Nee, ganz im Gegenteil. Wir ziehen nur fünf Häuser weiter.
Innerhalb des Gutes.
Ja. Das Umzugstechnisch ist leider die gleiche Arbeit.
Das glaube ich. Rebellen der Erde, so heißt das Buch von Benedikt Bösel, das ich nochmal nennen möchte. Das ist eine Reise ins Innere des Humus. Wirklich gut verständlich und es lohnt sich auch, das zu lesen, weil doch sehr viele Zusammenhänge klarer werden, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Hof. Ich wünsche Ihnen erstmal Regen. Das nützt nämlich fast immer.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung.